ich kriege kein Geld, bedeutet für sie, oh, ich muss auch nichts versteuern. Es ist auch nicht damit getan, dass man ihnen sagt, hey, du hast da jetzt einen Wert von 10.000 Euro gerade umsonst in deiner Welt bekommen. Das musst du natürlich versteuern. Unwissen stützt halt nicht vor Fahrlässigkeit. Da muss man sich halt dann irgendwann einen Berater suchen. Wir setzen uns mit der Person zusammen. Das ist eine Eigenleistung, die erstmal vom Mandanten oder vom Creator selber kommen muss. Wo will ich denn hin? Was ist denn mein Ziel? Dann kommt nämlich diese Tasche aus dem Betriebsvermögen und Dubai kommt halt dann ins deutsche Betriebsvermögen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph.
Hi Malte, schön dich wiederzusehen.
Ja, geht mir erstmal auch so. Und sag mal Christoph, sind wir eigentlich mit unserem Podcast hier schon dabei, Influencer zu werden?
Wir sind jetzt auf jeden Fall bei gefühlt 70 Episoden insgesamt, die live sind. Und meine letzten Eindrücke von der OMR auf jeden Fall, würde ich sagen, ja, da waren wir ja in der Falke Creator World. Du bist ja Falke Stammkunde, wie ich dort erfahren habe.
Black Member.
Ja, Black Member, was heißt das?
Das heißt, ich werde über Produktneuerungen im Vorfeld informiert, ebenso über Rabattaktionen. Man muss halt nur sich einen anständigen Bestand jährlich dazulegen an den Socken und Strümpfen aus dem Sauerland.
Das kann man ja vielleicht auch nicht mehr hier transparent sagen, dass Dreas im Jahr über 400 Euro für Unterwäsche ausgeben.
Nee, Unterwäsche gar nicht. Ich gebe viel aus für, das sind Kniestrümpfe, die man zum Skilaufen braucht. Die haben so einen gewissen Kompressionscharakter und da liegt aber auch schon ein paar bei 40 Euro.
Also ich bin da im Portfolio noch nicht so sattelfest, aber habe ja auch geschworen, ich gucke mir das mal genauer an. Auf jeden Fall waren wir da in der Creator World. Direkt nebenan war auch Adobe, die mit mir so einen Creator Workshop so einen kleinen gemacht haben noch, wo ich auch wilde Sachen jetzt gelernt habe, was da alles mit Video-KI möglich ist. Sehr abgefahren. Kann ich auch einen Link in die Shownotes packen. Aber warum fragst du eigentlich?
Weil ich im Anschluss daran ein Gespräch hatte mit Daniela Hackenberg. Daniela Hackenberg ist Steuerberaterin und Partnerin bei der Kanzlei Baker Tilly. Die machen Juristerei und Steuerkram. Und Daniela hatte eine Masterclass auf der OMR hier in Hamburg. Und in der Masterclass drehte es sich um das Thema Influencer und Steuern.
Ah, sehr spannendes Thema, weil ich dachte jetzt gerade kurz, wenn du schon Kanzlei sagst, das wird ein bisschen graubrot, aber das Thema ist natürlich schwierig, weil so zugeschickte Produkte, hier mal eine Anzeige auf Instagram und was sind da so die Themen gewesen?
Also diese Masterclass, sie hatte sich 5 Themen hingelegt, die sie da den versammelten Influencer präsentieren wollte und die ganze Chose ist schon nach Thema 2 maximal eskaliert. Das heißt, die muss da, so eine Masterclass darf man sich so vorstellen wie so ein, du weißt auch, so ein, wie so einen kleinen Seminarraum. Da sitzen irgendwo zwischen 30 und 50 Gäste, die sich aber explizit für das Thema interessieren. Und es ist eben sehr interaktiv und kommunikativ. Und das ging halt schon mit dem zweiten Fallbeispiel so richtig rund, weil es eben sich um eine, ja, so moderne, digitale, aber mitunter auch so naive Berufsgruppe handelt, die Influencer. Die kriegen halt eine Handtasche geschickt, machen 3 Fotos und denken, das gute Stück gehört jetzt ihnen. Und das ist nicht der Fall. Und was man da machen muss, was man tun muss, wenn man einen neuen Freizeitpark besucht oder mal ein Hotel oder Restaurant auf Mallorca besucht. Und da gibt es ja noch viel wildere Geschichten. Manche werden auf die Malediven eingeladen. Das ist überall so beinhart alles zu versteuern, dass eben, wie gesagt, schon mit Thema 2 wurde die liebe Daniela so mit Fragen überhäuft, dass sie danach Thema 3, 4, 5 hat sein gelassen und erstmal möglichst alle Fragen beantwortet hat. Und im Gespräch mit ihr gehe ich das nochmal so ein bisschen nach und frage auch nochmal selber, ab wann quasi die Steuerpflicht anfängt.
Ja, super spannend, weil natürlich dann auch genau ihre Messe, also ihre Zielgruppe da vor Ort. Ab welcher Grenze beginnt denn das dann schwierig zu werden? Also geht das auch schon mal hypothetisch gesagt bei ein paar Strümpfen los?
Nein, das geht, sagen wir es mal da so in die Praxis gehoben, erst dann los, wenn du damit deinen Lebensunterhalt bestreiten willst oder bestreiten kannst. Das Abenteuerliche ist aber auch, dass Finanzverwaltung und Influencergemeinde auf so ganz unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen unterwegs sind. Der gemeine Influencer, der wähnt sich 24/7 on the job. Das mag ja auch sein. Man wacht auf, macht ein Selfie, man geht ins Bett, macht ein Selfie, knipst so oder so sich durch den ganzen Tag. Für die Finanzverwaltung hat ein Arbeitstag nach wie vor 8,5 Stunden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Gesetz oder der ganze Gesetzesrahmen da nicht so mitgewachsen ist wie die Relevanz im Social-Media-Bereich. Das würde ich jetzt mal so als kühne These, ohne dass ich euer Gespräch gehört habe, da reinwerfen, oder?
Ist aber ganz genau so und bestätigt die Daniela auch. Aber sie sagt eben auch, dass ja ein Stück weit Naivität und Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Und Ich glaube, das ist ein hochspannendes Thema, weil es eben auch ganz wilde Strukturen nach sich zieht und man sich dann wirklich dreimal überlegt, ob man echt Lust hat, Influencer zu werden. Wollen wir das später eigentlich mal werden?
Wenn ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, können wir da ja nochmal drüber reden auf jeden Fall. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne das Gespräch hören. Vorher nochmal kurzer Hinweis, gebt uns gerne 5 Sterne. Wir haben es schon oft erwähnt, sehr wichtig für uns.
Von mir auch noch ein kurzer Hinweis, lieber Christoph. Natürlich stellt der Podcast keinerlei Steuerberatung dar und die einzelnen Fälle sind etwas vereinfacht wiedergegeben. Das müssen wir auch noch voranstellen. Hört jetzt mal rein. Daniela, du bist Steuerberaterin bei der Beratungsgesellschaft Baker Tilly. Du sitzt in Nürnberg und du hast auf der OMR in Hamburg jüngst eine Masterclass zum Thema Influencer und Steuerpflicht, wenn man das mal so klammern darf, gehalten. Nimm uns da mal mit. Was ist deine Aufgabe oder deine Botschaft da gewesen?
Ja, genau. Also die Idee war, dass wir einfach mal die Influencer ein bisschen sensibilisieren für die Themen, die es gibt, auch in Bezug auf, das hat man, glaube ich, mitbekommen, diese Taskforce in NRW, die letztes Jahr ein bisschen Unruhe gesorgt hat. Und wir haben eben gesehen, da ist so ein bisschen Wissenslücke. Und das war die Idee, dass wir hier eben einfach mal sensibilisieren. Wir haben uns dann dafür angemeldet und gesagt, okay, wir machen das Ganze einfach und anhand von 5 Cases bringen wir mit, wo wir einfach aus unterschiedlichen Sichtweisen, Umsatzsteuer, Bilanzierung und Ertragssteuern, das Thema aufarbeiten und wollten einmal durch alle möglichen Problemfelder durchlaufen. Nach 2 Cases hieß es dann, es waren so viele Fragen, dass wir abgebrochen haben und nur noch diese Fragen beantwortet haben. Das heißt, die ersten 1/4 Stunde ungefähr war es nach Plan und danach nur noch die Fragen, die die Leute beschäftigt haben. Da mussten wir abbrechen.
Können wir mal einen so einen Case durchspielen? Worum ging es da?
Also von den 2 Cases, die wir gemacht haben, war der erste Case beispielsweise Influencer kriegt einen Auftrag für eine Kooperation auf Mallorca. 3 Nächte im Hotel und die sollen dazu eben Videos drehen, wert 10.000 Euro. Das war so der Ursprungscase. Und dann sind wir eben die unterschiedlichen Fälle durchgegangen. Was macht die Umsatzsteuer? Was macht die Ertragssteuer? Was macht die Bilanzierung? Und am Ende hieß es, okay, also die 10.000 Euro, die bekommst du nicht in Geld. Du bekommst ja dafür die Hotelübernachtung. Also ist das schon mal ein Ertrag. Also du musst das versteuern. Das war der erste Punkt. Dann hat die Kollegin eben zur Umsatzsteuer gesprochen, hat gemeint, okay, das ist umsatzsteuerpflichtig. Musst aber aufpassen, weil es in Spanien ist. Einmal deutsche und einmal spanische Umsatzsteuer. Das war gut, die Überlegung dahinter, die wir hatten. Genau. Und dann haben wir den Case noch ein bisschen weiter gestrickt und haben gesagt, okay, was ist, wenn deine Familie mitfährt? Ist das dann auch Ausgabe oder wie machen wir das da? Und dann haben wir halt auch so beschrieben, wenn deine Familie aktiv beiträgt, bei diesem Podcast oder auch bei diesem Content, dann kannst du auch die Familie mit absetzen. Einfach, weil das Hotel weiß, dein Mann kommt mit, dein Kind kommt mit und dann ist ja der Preis einfach schon höher. Es ist ja mit eingebracht. Da ging es in die Richtung und das war sozusagen der erste Case.
Jetzt stellt diese Masterclass, die finden ja in einem verhältnismäßig kleinen Raum statt. Man ist da so ein bisschen unter sich quasi. In was für Gesichter guckst du denn da, wenn du so einen Fall aufmachst?
Also relativ schnell, wenn wir gesagt haben, du musst das versteuern oder das ist eine Einnahme oder da musst du gut dokumentieren, ist immer so ein kleines Raunen durchs Publikum gegangen und so nach dem Motto, oh mein Gott, das können wir eh nicht halten oder okay, das habe ich noch nie gemacht, das hat man den richtig angesehen. Und dann hat man eben diese Unruhe gespürt und wir hatten eigentlich auch anfangs gesagt, bitte die Fragen am Ende, aber die sind dann so aus ihnen rausgebrochen, dass sie dann zwischengeschrien haben, weil sie so beschäftigt hat, das Thema.
Wo geht denn Influencing los, deiner Wahrnehmung nach, wenn ich jetzt von einem Verlag ein Rezensionsexemplar bekomme und darüber auf meinem Instagram-Account eine Buchbesprechung schreibe? Gehe ich denn schon in einen steuerlichen Vorgang rein?
Im Grunde ist es immer dann, wenn ich das Ganze mache, um damit Geld zu verdienen und wenn ich es nachhaltig machen möchte. Also ich mache es nicht nur einmal, sondern nach dem ersten Mal, das ist ja ganz nett, ich habe wenig Aufwand und bekomme dafür Geld. Und wenn du dann in diese Gewinn, also in diese Absicht reinkommst, hey, ich möchte damit Geld verdienen und ich möchte es langfristig machen, dann beginnt das eigentlich schon steuerlich, die Tätigkeit. Das ist gar nicht vom Betrag begrenzt, sondern das ist wirklich dieser Gedanke dahinter, will ich das jetzt langfristig machen und will ich damit Geld verdienen? Weil dann kommen wir raus aus dieser, hey, ich mache das privat, das ist vielleicht Liebhaberei, hin zu dem, okay, ich mache es gewerblich.
In was für einem Spannungsfeld bewegen sich denn die Influencer? Die sagen sich ja im Endeffekt, der einen Seite hat das Hotel auf Mallorca ja jetzt ein bisschen mehr Visibilität. Ich setze quasi auch meinen Reach und meine Zeit dafür ein, das Hotel zu promoten. Das ist so ein bisschen mein Teil des Deals. Der Teil des Deals vom Hotel her ist, ihr ladet mich halt ein, zahlt den Flug, die Übernachtung und vielleicht auch noch ein bisschen Rahmenprogramm. Gehen da viele Influencer einfach so naiv ran und sagen, damit ist das Ding ja ausgeglichen?
Ja, also interessanterweise tatsächlich. Die sehen das nicht, dass dieses ich kriege kein Geld, bedeutet für sie, ich muss auch nichts versteuern. Und es ist auch nicht damit getan, dass man ihnen sagt, hey, du hast da jetzt einen Wert von 10.000 Euro gerade umsonst in deiner Welt bekommen, das musst du natürlich versteuern. Das kann, also wenn man es ihnen einmal sagt, dann begreifen die es noch gar nicht. Das hat sich auch in dieser Masterclass immer wieder um diese Fragen gedreht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe ja kein Geld am Ende. Ich kann ja nicht mal Steuern darauf zahlen, weil ich ja keine Einnahme habe. Das ist wirklich, ich glaube, Branchenthema, wo man anfangen muss zu sensibilisieren und wo jetzt auch diese Taskforce eben herkommt und sagt, okay, ihr habt so viele Einnahmen einfach nicht versteuert, weil es euch nicht bewusst ist, dass, wenn es nicht in Geld fließt, trotzdem zu versteuern.
Meine kleine Rechnerei, wenn ich dreimal im Jahr nach Mallorca eingeladen werde und es bewegt sich überall immer so bei etwa bei 10.000 Euro. Ist das in etwa so, wie wenn ein Arbeitnehmer 30.000 Euro verdient? Muss sich das in der Steuererklärung angeben?
Genau, also du erzielst deine gewerbliche Einkünfte, musst es in deine Steuererklärung eingeben und die 30.000, in unserem Fall mal die 30.000 netto, also ohne Umsatzsteuer,
ja.
Dann sind die 30.000 deine Einnahmen. Und da kannst du dann Ausgaben dagegen rechnen. Vielleicht musstest du doch den Flug selber zahlen oder hast dort vor Ort noch irgendwie dir ein Auto geliehen. Das kannst du als Ausgabe ansetzen und dann machst du quasi Einnahmen minus Ausgaben für deine Reisen und dann kommt ein Gewinn raus. Und der Gewinn, das ist der, den du versteuern musst. Und wenn du es jetzt mit dem Arbeitnehmer vergleichst, der bekommt halt dann die 30.000 brutto. Der Arbeitgeber versteuert das für dich und du kannst aber auch noch in deinen Werbekosten Ausgaben dafür ansetzen, was du im Rahmen deiner Arbeit eben selber für Aufwendungen hattest. Und dann kannst du es vergleichen.
Jetzt sitze ich ja auf Mallorca und ich schreibe da ganz tolle Berichte, wie toll das Essen ist. Ich mache Fotos, Videos und teste eine neue Rutsche. Das ist ja auch meine Arbeitszeit. Kann ich die auch dagegen rechnen?
Wie meinst du das mit der Arbeitszeit dagegen?
Nee, ich bin ja Influencer. Also ich sitze da ja und tippe meine Berichte, mache Fotos, mache Reels und also was. Ist das auch ein Teil, den ich gegen diese Einladung quasi als meine Arbeitszeit dagegen rechnen darf?
Das geht natürlich nicht, nee. Also ganz klar, du hast deine Einnahme und du wirst ja dadurch vergütet. Was willst du denn da noch dagegen rechnen? Also es zahlt ja gerade jemand für dich.
Das heißt aber, deshalb ist es wahrscheinlich auch für die so spannend und dramatisch gleichermaßen. Es fließt ja kein Geld.
Ja, richtig. Es fließt kein Geld. Ich habe in Summe 30.000 Euro Einnahme. Muss darauf, wenn man sagt, Spitzensteuersatz 42% Steuern, ein Jahr später darauf zahlen. Und dann ist die Frage, ja, wie zahle ich denn das? Und das ist, glaube ich, auch die Krux, an wie viele nicht denken, dass wenn ich das Geld bekomme oder eben auch diesen Deal mache, dass ich immer Geld in der Hinterhand haben muss, weil die Steuer versetzt ungefähr ein Jahr später auch noch kommt, die was von mir möchte.
Was waren denn gestern die häufigsten Fragen, die da gestellt wurden?
Die häufigste Frage ging in die Richtung Pauschalversteuerung tatsächlich. Wir haben einen zweiten Case aufgemacht, in dem wir gesagt haben, der Creator bekommt eine Tasche im Wert von 20.000 Euro und soll ein paar Videos darüber drehen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wann ist es ein Geschenk und wann ist es kein Geschenk? Das ging dann so noch weiter, dieses Szenario. Und dann habe ich eben erwähnt, also ihr müsst das halt immer abklären. Man hat die Möglichkeit, wenn man ein Geschenk bekommt, also etwas, was einem zugewendet wird, ohne Gegenleistung, was ja auch immer passiert. Diese Creator bekommen ja immer mal wieder was zugeschickt, so Samples oder ähnliches, wo es nicht unbedingt heißt, hey, du musst was dafür machen. Wenn du was machst, ist es natürlich toll. Dann ist es ein Geschenk. Und dann kann man das eben pauschal versteuern von demjenigen, der es schenkt. Und das war eben dann nochmal ein großes Thema, weil sie eben wissen wollten, wann weiß ich denn, ob es pauschal versteuert ist und wann nicht. Und dann haben wir dieses ganze Thema aufgemacht. Naja, ihr müsst es dokumentieren, ihr müsst es vertraglich regeln, ihr müsst nachfragen, ihr müsst wissen, was hat das für einen Wert, was ihr da bekommt. Und das war dann eben diese große Aufruhr, so nach dem Motto, was wollt ihr denn jetzt noch alles von mir? Ich will doch meine Videos drehen, was soll ich denn da alles dokumentieren? Und das war ein Thema, das hat sich lange gedreht.
Man kennt ja diese Videos, dieses klassische Unboxing. Ein Creator bekommt etwas geschenkt, rollt sich wie Bolle und packt eine 20.000 Euro Handtasche aus, hält die dreimal vor die Kamera, rennt rauf und runter. Dann ist das im Endeffekt ja, hat der Influencer die Handtasche im quasi in seinem Betriebsvermögen, wenn man so will.
Ja.
Darf sie oder er denn mit der Handtasche abends zum Italiener gehen und sich mit Freunden treffen?
Ja, das war dann eben auch das Thema, das wir angeschnitten haben. Also nochmal, wie du es gesagt hast, also die Tasche kommt und die kommt zu dem Creator, weil die Firma, die dir die Tasche schickt, die möchte ja damit, dass der Creator damit arbeitet. Und deswegen wandert diese Tasche automatisch in das Vermögen des Creators. Jeder Creator hat eine betriebliche und eine private Sphäre, wie du sagst, der geht dann abends essen. Und du kannst dann nicht einfach die Tasche nehmen und sagen, okay, sie ist zwar mein Betriebsvermögen, ich nutze sie aber privat. Das kann kein Unternehmer. Kein Unternehmer kann einfach sagen, hey, was ich meinem Betriebsvermögen zugeordnet habe, nutze ich jetzt privat. Ein Beispiel ist zum Beispiel Pkw-Besteuerung. Da hat man ja auch immer diesen Gedanken. Und da gibt es dann diese 1%-Regel. Und hier ist es dann so, ich nehme die Tasche privat und in dem Moment, Moment entnehme ich die Tasche aus meinem Betriebsvermögen in mein Privatvermögen. Und hört sich jetzt nicht so schlimm an, die Krux dahinter ist aber, mit welchem Wert entnehme ich es denn? Und der Wert ist dann immer der aktuelle Verkehrswert. Und das ist dann halt wieder so bitter, weil man es dann halt wieder besteuern muss.
Das heißt, mit so einer 20.000-Euro-Tasche einmal privat zum Italiener gehen, löst was aus?
Ja, weil die Frage ist, wo setzt du die Grenze? Und man kann nicht sagen, okay, du kannst dreimal privat damit essen gehen. Deswegen muss die Regel sein, sobald ich es privat nutze, wie bei jedem anderen Unternehmer auch, nehme ich es. Und da muss man halt überlegen, wie kann ich denn das vermeiden? Weil das ist ja völlig klar, dass für den Creator diese Sphären vermischen, betrieblich und privat. Weil ein Creator, das haben die auch gestern gesagt, die sind immer in dem betrieblichen Denken drin, weil sie immer überlegen, wo kriege ich einen guten Spot, wo kriege ich ein gutes Bild. Problem ist halt nur, der Finanzbeamte sieht das ja auch. Wenn der dann kommt, der schaut sich ja auch die Posts an und die Bilder und die Videos und kann es ja selber dann herausfinden, hey, da hast du es jetzt vielleicht mal privat genutzt, da hast du es nicht mehr betrieblich genutzt, was hast du denn damit gemacht?
Was gibt es denn für Lösungen? Jetzt müssen wir ja nicht nur über die Handtasche sprechen, es gibt ja auch mitunter sehr viel noch wertvollere Stücke. Ich könnte ja auch von einem Autohersteller ein Auto bekommen und das immer mal wieder ausfahren.
Ja, du musst also beim Auto ist es immer schwierig, du musst immer überlegen, macht es denn in meinem Unternehmensdasein Sinn, dass ich da ein Auto drin habe? Bleiben wir lieber mal bei dem Thema mit der Tasche. Eine Möglichkeit ist, wenn man sagt, hey, diese Tasche ist echt wertvoll und möchte sie gerne auch mal privat nutzen, dass man sagt, so doof wie es klingt, man macht einfach einen Vertrag dazu und sagt, okay, ich vermiete dir aus meinem Betriebsvermögen in deinen privaten Bereich diese Tasche. Da muss man halt einen Wert ermitteln und sagen, okay, was kostet es denn, wenn ich so einen Tag oder zwei Tage, ich würde auch so auf Tagessätze gehen, um es einfacher zu halten, was ist es denn wert, wenn ich das jemandem fremden Dritten vermieten würde? Und das ist der Wert, den man dann sagt, du kannst die Tasche nutzen, wenn du einen Tag genutzt hast, dann ist das der Wert und dann ist es quasi so ein Nutzungsentgelt, das ich privat zahle und für meinen betrieblichen Bereich.
Das heißt, ich als Privatperson habe dann eine Leihe oder eine Miete an mein Influencer-Unternehmen auszurichten.
Genau, weil dann dadurch habe ich es geschaffen, dass die Tasche mit Vermögen bleibt und sie wird halt vermietet.
Lass uns mal grundsätzlich nochmal über die typischen Fehler auch der Influencer und der Kooperation sprechen. Was ist denn ein typischer Fehler etwa bei der steuerlichen Strukturierung von solcher Kooperation?
Also du meinst quasi, wie sie sich von der Unternehmensform oder Rechtsform aufstellen. Also Fehler in dem Sinne ist es vielleicht am Anfang, dass sie vergessen, dass sie sich rechtzeitig anmelden. Also typisch starten so Influencer oder Creator erstmal als Einzelunternehmen, weil das Geschäft muss ja erstmal anlaufen. Und dann ist vielleicht der erste Fehler, man hat immer ab Beginn der Tätigkeit 4 Wochen Zeit, das beim Finanzamt einzureichen. Wenn die dann ein bisschen größer sind, also das Business läuft, die machen entsprechende Umsätze, dann müsste man sich halt überlegen, in welcher Rechtsform möchte ich das machen? Möchte ich die Rechtsform vielleicht wechseln? Vielleicht eine GmbH, um ein bisschen in die Haftungsbeschränkung zu kommen? Oder halt auch dieser Weitblick, was will ich die nächsten 5 Jahre machen? Wichtig ist da immer so arbeiten auf wir. Wir setzen uns mit der Person zusammen. Das ist eine Eigenleistung, die erstmal vom Mandanten oder vom Creator selber kommen muss. Wo will ich denn hin? Was ist denn mein Ziel? Und darauf gerichtet würden wir dann gestalten und uns Überlegungen machen, welche Rechtsform macht für dich Sinn? Willst du dein Business vielleicht auch irgendwann verkaufen? Müssen wir das so aufbauen, dass wir vielleicht 2 Gesellschaften bauen, dass du jetzt eine Gesellschaft, die du verkaufen willst, abnehmen kannst? Quasi, das wäre dann so ein Share-Deal am Ende, dass es steuerlich auch interessant ist, weil die sind steuerlich begünstigt. Aber das ist immer eine ganz individuelle Lösung. Es gibt keine maßgeschneiderte. Es gibt eine maßgeschneiderte Lösung, aber nicht diese Pauschale. Jeder sollte nach so und so vielen Jahren so und so machen.
Ab welcher Umsatzhöhe ist es denn interessant, sich mit dir zu unterhalten?
Also im Grunde von Anfang an, wenn man sagt, ich möchte von Anfang an sauber sein, ich möchte so aufgestellt sein, dass ich keine Themen mit der Finanzverwaltung habe, kann man das von Anfang an machen. Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Es ist auch immer günstiger, was dann am Ende im Finanzamt rauskommt oder auch was die Beratung ausmacht. Und wenn wir beraten, heißt es ja auch nicht immer, wir machen alles. Wir sind auch gerne einfach nur der Begleiter, geben mal ein bisschen was an die Hand, zeigen, wie es geht, weil wir das natürlich alles uns gar nicht abbilden können und führen den Creator einfach in dem, was er tun muss, dass er diese Schritte dann selber ausführt.
Jetzt gibt es ja absurd große Creator schon. Das ist ja ein millionenschweres Business teilweise. Sind diese großen Influencer, sind die stets richtig beraten oder mussten die auch schon Angst bekommen, als diese Taskforce da in NRW gegründet wurde?
Ich denke, die sind da schon ein bisschen nervös geworden, weil Finanzamt ist grundsätzlich unterbesetzt. Da wird überall Mitarbeitermangel, auch beim Finanzamt. Und natürlich gehen die dann erstmal auf die Größten. Und wenn man da sagt, okay, ich habe irgendwie Einnahmen oder so nicht versteuert, dann denke ich, haben die sich schon auch ihre Gedanken gemacht. Und eben bei dieser Taskforce, die waren ja ganz unterschiedlich. Also es war zum einen, habe ich alle Einnahmen versteuert und die andere Richtung war, bin ich vielleicht schon weggezogen aus Deutschland und habe hier vergessen, eine Besteuerung aufzulösen.
Es ist ja jetzt auch gerade ein Thema, es sind viele Influencer ja auch im Lebensmittelpunkt in Dubai. Einige davon kommen jetzt wieder zurück nach Deutschland. Was wird denn da ausgelöst, wenn die jetzt im Endeffekt recht steuerfrei in Dubai gelebt und gearbeitet haben und jetzt auf einmal wieder in Deutschland auftauchen?
Das ist dann eher eine Frage aus der Dubai-Sicht. Wir können immer nur den Wegzug uns anschauen, weil der ist aus deutscher Sicht nicht interessant. Also klar, die werden ihr ganzes Business mitgenommen haben, die werden es ja nicht in Deutschland gelassen haben und dann zieht es einfach wieder her. Und dann.
Aber es wird wahrscheinlich schon was anderes auslösen, ob ich jetzt mit einer Hermes-Tasche durch Dubai am Strand langlaufe oder in Düsseldorf über der Kühe. Na, wenn ich sie im quasi Betriebsvermögen habe oder sie jetzt hier in Deutschland geschickt bekomme, ist doch wahrscheinlich, ob mir Hermes nach Dubai eine Tasche schickt und ich damit Betriebsvermögen oder privat ausgehe, ist ja wahrscheinlich einerlei.
Das stimmt. Also was die Dubaianer im Steuerrecht haben, weiß ich leider nicht. Aber ich denke, dass im Grunde müssen das ähnliche Regeln sein. Spätestens dann, wenn sie wieder in Deutschland sind, müssen wir auf jeden Fall diese Regeln leben. Dann kommt nämlich diese Tasche aus dem Betriebsvermögen in Dubai, kommt halt dann ins deutsche Betriebsvermögen. Je nachdem, vielleicht leisten sie ihre Gesellschaft auch in Dubai und kommen nur hierher. Das muss man sich dann halt eben anschauen.
Welche Rolle sollte eine richtige Gesellschaftsform spielen?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich selber damit beschäftigt. Und wenn man sagt, das Ganze soll für mich haftungssicher sein, das ist das, was ich gesagt habe, was ist das Ziel und der Zweck des Ganzen? Möchte ich haftungssicher sein, dann gehe ich eher in die GmbH. Möchte ich Steuer sparen, dann muss ich ein bisschen gestalten. Das ist also total individuell. Also so ein Einzelunternehmer ist nicht verkehrt. Die Besteuerung ist nahezu identisch im laufenden Geschäft. Es ist immer nur die Frage, wo möchte ich hin und was möchte ich damit erreichen? Und dann muss man eben die richtige Rechtsform finden. Möchte ich vielleicht auch noch Leute beteiligen? Dann geht man vielleicht auch eher in eine Personengesellschaft. Möchte ich irgendwann wegziehen aus Deutschland? Dann geht man nicht in die GmbH. Dann muss man sich eine andere Rechtsform überlegen. Das ist immer ganz individuell und man muss mit den Leuten sprechen und sagen, was ist dein Plan die nächsten 5 Jahre? Wo willst du dich hinentwickeln? Wo willst du dein Geschäft hinentwickeln? Möchtest du neue Sparten mit aufnehmen? Gründet man vielleicht die für diese Sparte eine losgelöste Gesellschaft? Dass man es ein bisschen differenziert, dass die eine Gesellschaft nicht für die andere haftet. Das muss man im Einzelgespräch einfach klären, was das Beste ist und wo man hin will.
Jetzt sind einige oder ein Großteil der Kooperationen sind, kann man so sagen, vielleicht kreativ gedacht, aber steuerlich noch nicht zu Ende gedacht. Worauf sollten denn auch die Marken, die mit Creatoren zusammenarbeiten, in der Zusammenarbeit achten?
Am Ende ist es, glaube ich, immer entscheidend, dass der Vertrag gut ausgearbeitet ist, dass viele Eventualitäten im Vertrag schon abgeschlossen sind. Also was bekomme ich für eine Leistung, mit welchem Wert, wie ist die Rechnungsstellung, wie ist der Umsatzsteuersatz, weil ansonsten sitzt der Creator vielleicht auf einer Steuerlast, die er gar nicht geplant hatte am Anfang. Wie ist es mit der Pauschalversteuerung? Wie viele Videos soll ich drehen? Und das müsste einfach alles relativ detailliert geklärt sein, dass ich im Nachhinein keine Fragen stelle.
Wenn ich aber bei vielen Kooperationen gar keinen Geldfluss habe, ob das jetzt eine Reise ist oder auch eine Handtasche, wo soll denn der gemeine Influencer am Ende das Geld hernehmen, um den ganzen Bums zu versteuern?
Ja, das ist dann aber wieder Sache des Influencers, was für Aufträge nehme ich an. Nehme ich nur so Barter-Deals an oder nehme ich auch mal Aufträge an, wo ich tatsächlich Geld dafür bekomme? Am Ende ist er verantwortlich, dass er die Steuern zahlt und wie liegt halt in seiner Hand. Und dann geht es halt nicht nur, dass man nur solche Deals annimmt, wo man kein Geld bekommt, sondern entweder man hat noch eine andere Einnahmequelle oder man nimmt halt auch Deals an, wo man Geld bekommt.
Wenn so eine Masterclass, wie du sie gehalten hast, schon mit dem zweiten Case ein Stück weit eskaliert, wie weit ist es denn um den Reifegrad der deutschen Influencer-Gesellschaft bestellt?
Ich glaube, dass momentan noch ein bisschen so die Sensibilität dafür fehlt. Die kommen alle aus dem Bereich, cool, ich mache Videos und oh, ist super, ich bekomme dafür Geld. Was da aber hinten dran für eine Maschinerie hängt, weil ich einfach schon Unternehmer bin. Und egal, ob ich jetzt ein Einzelunternehmer bin und kleine Brötchen backe, sind die Anforderungen von der Finanzverwaltung die gleichen, wie wenn ich ein großes Unternehmen bin. Nur habe ich da halt viele Mitarbeiter, die diese ganzen Dokumentationspflichten und Anforderungen für mich übernehmen. Und der Creator, der alleine arbeitet, der muss das halt trotzdem alles stemmen. Und das ist momentan, glaube ich, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich verbringe ja so viel Zeit mit anderen Themen weg von dem, was ich ja eigentlich machen möchte. Und das war auch gestern dieses, es kann ja nicht sein, das ist ja nicht euer Ernst. Die kommen halt in eine Welt, die halt immer sehr viel mit Dokumentation und mit Regularien zu tun hat, was ja eine komplett andere Welt ist, in der sie eigentlich leben. Und das ist, glaube ich, gerade das, wo es aufeinander geprallt wird. Und das ist meines Erachtens noch ein bisschen Weg, bis das bei denen ankommt. Und der erste Schritt ist eben, dass die Finanzverwaltung jetzt einfach aufmerksam darauf geworden ist und jetzt auch die Influencer denken, oh Gott, was muss ich denn machen?
Ist die Finanzverwaltung im Vergleich zu der Welt der Influencer ja wahrscheinlich noch eine ganz andere Welt. Inwieweit denkt sich denn die Finanzverwaltung auch ein Stück weit in, ja, wenn man so will, in dieses Spannungsfeld der Influencer rein, oder sind die da maximal humorlos?
Die müssen sich reindenken, weil diese Branche einfach immer größer wird und man nimmt halt momentan die ganzen Regularien, die es halt schon gibt, her und legt sie drüber, teilweise über die Creator-Welt. Teilweise funktioniert das nicht, beziehungsweise man muss es einfach nochmal neu fassen, weil beim Unternehmer ist es halt einfach nicht so, dass ich den ganzen Tag diese Vermischung zwischen betrieblich und privat habe. Das passiert vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, wenn ich eine Betriebsveranstaltung auf Mallorca zum Beispiel mache. Aber dieses ständig in dieser privaten betrieblichen Sphäre, das ist einfach neu. Und da muss sich jetzt die Finanzverwaltung mit einer auseinandersetzen. Heißt, sie müssen es, auch wenn sie noch nicht so weit sind. Und das bedeutet aber auch für die Finanzverwaltung so ein bisschen begreifen. Also gestern war eine, die hat gesagt uns, alles, was ich mache, ist betrieblich. Wenn ich früh aufstehe, bis ich abends ins Bett gehe, ich denke immer nur in guten Spots, in guten Bildern. Für mich gibt es kein Privat mehr. Und das ist halt so schwer, weil die ist im Urlaub und macht aber eigentlich nur betriebliche Sachen.
Die ist aber vielleicht auch aus ihrer Sicht gar nicht im Urlaub.
Richtig, aus ihrer Sicht ist sie nicht im Urlaub. Aus der Finanzverwaltung sagt, es kann doch nicht sein, du bist in einem 5-Sterne-Hotel 2 Wochen. Natürlich, jetzt ist es auch privat. Und das ist halt, das ist so ein Umdenken. Muss jetzt die nächsten Jahre einfach passieren. Und das geht nur, indem man sagt, okay, klare Regularien und Richtlinien, damit jeder weiß, wo darf er sich bewegen und wie ist es dann. Und bei einem Reiseinfluencer ist es natürlich wieder ganz anders, als wenn ich so einen Gamer-Influencer habe. Also spannend.
Ist das deutsche Steuerrecht ja recht rigide, wenn man eine Steuerhinterziehung feststellt? Da reichen ja schon 3, 4 Handtaschen und gepflegter Aufenthalt auf Mallorca und dann wird es schon haarig, oder?
Ja, also das ist natürlich ein sensibles Thema immer, wenn man Steuerstrafrecht anspricht. Aber klar, es wird dann immer nur was vorgeworfen, wenn man es vorsätzlich oder fahrlässig macht. Und aus dieser Schiene muss man halt rauskommen. Und Unwissen stützt halt nicht vor Fahrlässigkeit. Da muss man sich halt dann eben einen Berater suchen. Aber sensibles Thema. Und ja, im Grunde, wenn man von Anfang an eben das dann nicht versteuert, ist es immer gefährlich. Und gefährlich ist es immer, gar nichts zu versteuern, als etwas zu versteuern. Also wenn man es angibt und sagt, ich bin der Meinung, dass es so versteuert wird und dem Finanzamt das offen mitteilt, ist es immer noch einfacher als dieses, ich habe kein Geld bekommen, ich muss es auch nicht versteuern.
Was müsste denn passieren, damit auf TikTok Influencer-Tipps gibst? Bist du denn auch auf der Influencer-Seite von Baker Tilly?
Ja, genau. Also wir haben einen TikTok-Kanal, Baker Tilly. Den haben wir jetzt, glaube ich, vor einem halben Jahr gestartet. Und da geben wir eben so einfache Tipps rund ums Steuerrecht. Nicht nur für Influencer, sondern auch allgemein. Aber wir klären nochmal so ein paar Begrifflichkeiten, weil natürlich ist dieses Steuerrecht gespickt von Fachwörtern. Und da gehen wir so ein bisschen von Leid.
Wenn du dir ein Leben als Influencerin aussuchen könntest, was würdest du promoten?
Oh, gute Frage. Das ist leider gar nicht so meine Welt, dass ich gerne im Mittelpunkt und vorne drauf stehe.
Aber dürften es Reisen, Handtaschen?
Also ich reise privat eigentlich ganz gern und deswegen glaube ich, wenn ich es machen würde, hätte ich gerne lieber so Reisedeals. Ja.
Alles klar. Danke, Daniela, für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.